Ein Diktator führt Krieg gegen einen Fußballclub. Ein Esel wird zum Symbol der Verhöhnung. Der Fußball in Libyen, ein Spiegelbild eines gespaltenen Landes. Heute in dieser Sonderfolge von Soka, Fußball in Afrika. Muammar al-Gaddafi, ein Name, der auch mehr als 10 Jahre nach seinem Tod noch etwas mit den Menschen macht. Der Diktator von Libyen, gestürzt im arabischen Frühling, gestürzt mit großer Unterstützung der USA. Heute erfahrt ihr, welche bewegende Geschichte er mit dem libyschen Fußball hat. Die Geschichte dreht sich besonders um seinen Sohn, Saadi Gaddafi, Fußballprofi in Europa, Nationalspieler und später auch Politiker. Und was ist der Schauplatz der Konflikte? Benghazi, die zweitgrößte Stadt Libyens. Heutzutage leben dort mehr als 1,2 Millionen Menschen. Die Stadt liegt, genauso wie die Hauptstadt Tripolis, am Meer. Und doch könnte der Unterschied zu Zeiten Gaddafis nicht größer sein. Tripolis ist das Machtzentrum von Muammar al-Gaddafi, der durch einen Militärputsch im Jahr 1969 im Alter von nur 27 Jahren an die Macht des Landes in Nordafrika gekommen war. Und Benghazi? Das leidet unter dem Diktator. Einsturzgefährdete Gebäude, leere Büros und heruntergekommene Wohnungen. Geld wird hier nur wenig investiert. Gaddafi lässt die Stadt verwahrlosen, herunterkommen. Die Gefängnisse sind voller politischer Gegner des Regimes. Und der Fußball? Der lebt in Libyen eigentlich von der Rivalität zwischen Tripolis und Benghazi. Die 4 größten Clubs, Al-Ahli Tripolis und Al-Ittihad aus der Hauptstadt, Al-Ahli Benghazi und Al-Nasr Benghazi. Und natürlich leiden auch die Fußballclubs in der Hafenstadt unter Gaddafi. Aber die Fans wehren sich. Im Sommer 2000 kommen tausende Fußballfans zu Protesten zusammen, nachdem die Clubs eine Beleidigung zu viel hinnehmen mussten. Und die Folgen sind dramatisch. Für einige Fans geht es ins Gefängnis, offiziell weil sie politische Feinde der Bevölkerung seien und eine Anti-Regierungspartei gründen wollen. Aber jeder weiß, es ist wegen dem Fußball. So auch Khalifa bin Sraiti, der 15 Jahre lang im Management von Al-Ahli Benghazi tätig war. In dieser Zeit ist Libyen abgeschottet von der Außenwelt. Ausländische Journalisten haben keinen Zugang, können Nachrichten aus dem Land nicht verifizieren. Es gibt Gerüchte, aber erst nach dem Sturz Gaddafis können die Fußballfans aus Benghazi ihre Schreckensgeschichte erzählen. Für Gaddafi war Al-Ahli Benghazi das Feindbild. Er ließ Fans foltern, ins Gefängnis stecken und 3 sogar zum Tode verurteilen. Ihr fragt euch warum? Das erzähle ich euch jetzt. Fußball war für Gaddafi ein Werkzeug, gleichzeitig aber auch eines seiner größten Sorgenkinder. Er nutzte Spiele für öffentliche Auftritte. In den Stadien ließ er von Zeit zu Zeit aber auch Hinrichtungen abhalten, um die Bevölkerung abzuschrecken. Im Land durften Stadionsprecher und Kommentatoren nur die Rückennummern der Spieler nennen, nicht die Namen. Es sollte keinen Kult um sie geben. Niemand war größer als der Name Gaddafi. Aber wenn ein Spieler natürlich dann den Namen Gaddafi trug, dann war er der König unter den Fußballern. Konkret Saadi Gaddafi. Zunächst war er Spieler, Kapitän, Manager und Eigentümer von Al-Ahli Tripolis. Später wurde er sogar Präsident des Fußballverbandes. Über politische Beziehungen seines Vaters ging er sogar nach Europa, nach Italien, in die Serie A. Er stand bei Perugia, Udinese und Sampdoria unter Vertrag und spielte in 4 Jahren insgesamt 25 Minuten. Es herrschte große Einigkeit, dass dieser Transfer keine sportlichen Gründe haben konnte. In Italien war er deswegen eine Lachnummer. In Libyen hätte es niemand gewagt, über ihn zu lachen. Der 3. Sohn des Machthabers sollte eigentlich wie seine Brüder in der Politik landen, doch er setzte sich durch und spielte Fußball. Während er Spieler in der heimischen Liga und für die Nationalmannschaft war, wurde er gleichzeitig Präsident des Verbandes. Eine wohl bis heute einmalige Kombination. Er ließ sich Personal Trainer von Diego Armando Maradona empfehlen, absolvierte Sprinttrainings mit dem in Ungnade gefallenen Olympiasieger Ben Johnson und nutzte seine Stellung auch sonst an allen Ecken und Enden aus. und Saadi hatte ein Vorhaben. Es sollte nur noch ein Al-Ahli in Libyen geben, was bedeutete, dass Al-Ahli in Benghazi war ihm ein Dorn im Auge. Dies hatte aber auch seine Gründe in der Vergangenheit. Al-Ahli in Benghazi war aus der Bewegung von Omar Mukhtar entstanden, einem Widerstandshelden aus der Kolonialzeit. So wurde es schnell der populärste Club außerhalb von Tripolis und ein Sammelzentrum von Regimegegnern. Also führte er sportlichen Krieg gegen den Konkurrenten aus der Stadt, die sowieso traditionell ein Problem darstellte für den Gaddafi-Clan. Er kaufte die besten Spieler, holte sie nach Tripolis, er bestach Schiedsrichter, um Erfolge von Benghazi zu vermeiden. Der erste große Knall erfolgte 1996. Al-Ahli Benghazi hatte gerade das Pokalfinale gewonnen, gespielt wurde das Spiel in Misrata, also in keiner der beiden großen Städte. Die Fans von Benghazi feierten auf dem Platz, als Soldaten das Feld auf Anweisung von Saadi stürmten und tatsächlich ihre Waffen abfeuerten, um die Menge zu zerstreuen. Vorher hatte es einige Anti-Gaddafi-Gesänge auf dem Platz gegeben. 20 Tote waren die traurige Folge. Der Gaddafi-Clan gab den Fans also noch mehr Gründe, ihn zu hassen. Und im Jahr 2000 zeigte all die Schikane seine volle Wirkung. Al-Ahli Benghazi stand kurz vor dem Abstieg in die zweite Liga. Es kam zum entscheidenden Duell in Benghazi. 30.000 Fans im Stadion. Saadi Gaddafi saß auf der Tribüne, als Al-Ahli im letzten Spiel ein Remis zum Klassenerhalt brauchte. Benghazi-Manager Bin Sraiti sagte später, es gab 2 Elfmeter für den Gegner, so wie immer eben, und sehr umstrittene Abseitsentscheidungen. Die Menschen in Benghazi kannten diese Ungerechtigkeit vom Fußball aus dem Alltag. Aber genug war diesmal genug. Jeder auf den Tribünen hatte Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder im Gefängnis wegen des Gaddafi-Clans. Und diesen ganzen Hass projizierten die Menschen an diesem Tag auf Saadi Gaddafi. Es begann mit Buhrufen und wurde schnell zu Tumulten. Hunderte Menschen stürmten auf das Spielfeld, blockierten später die Straßen. Es wurden Poster von Saadi verbrannt, das örtliche Büro des libyschen Fußballverbands wurde in Brand gesteckt. Der Höhepunkt? Die Fans zogen einem Esel ein Trikot mit der Nummer von Saadi an. Eine der höchsten Formen der Respektlosigkeit. Die sogenannte Fußballrevolution wurde schnell niedergeschlagen. Die Sicherheitskräfte schlugen auf die Fans ein. 80 Fans und Vereinsmitarbeiter wurden verhaftet und anschließend gefoltert. In Benghazi kehrte Normalität ein. Die Maßnahmen zeigten Wirkung. Aber eine Drohung von Saadi wollte in den Straßen einfach nicht verhallen. Ich werde euren Club zerstören. Und er ließ Taten folgen. Am 1. September 2000, am 31. Jahrestag der Revolution seines Vaters, fielen die Soldaten ein. Als Geschenk für den Diktator zerstörten sie das Hauptquartier von Al-Ahli Benghazi. Zunächst wurde das Vereinsemblem und das Tor eingerissen. Dann kamen 3 Bulldozer, um alles platt zu machen. Das Schauspiel dauerte 3 bis 4 Stunden. Die Mitarbeiter und Fans wurden gezwungen, die Zerstörung mit anzusehen. Am Abend wurde alles im staatlichen Fernsehen übertragen. Einige bekamen davon aber gar nichts mit, unter ihnen Vereinsmanager Bin Sraiti, der nach wie vor im Gefängnis saß. Am Tag danach kehrten die Soldaten zurück, um alles zu beenden. Kein Stein blieb auf dem anderen, jede Mauer wurde eingerissen. Von dem einst so stolzen Verein war innerhalb von 2 Tagen nichts mehr übrig. Saadi Gaddafi hatte seinen Drohungen Taten folgen lassen und Benghazi einen weiteren Tiefschlag verpasst. Der Club musste absteigen, erhielt aber sowieso ein unbefristetes Betätigungsverbot. Die 3 verhängten Todesstrafen wurden zwar nie vollzogen, einer der Verurteilten erhängte sich allerdings in seiner Zelle, so offizielle Angaben der Gefängnisleitung. Es verging einige Zeit, dann beschloss Gaddafi, dass der Club wieder starten dürfe. Aus Reue für die Überreaktion? Natürlich nicht. Die Inhaftierung und Zerstörung war bis in die westliche Welt vorgedrungen und hatte das Ansehen Libyens beschädigt. Es war also ein politischer Schachzug, den Club wieder in die Fußballgemeinschaft aufzunehmen. Das alles passierte im Jahr 2005. Saadi war da bereits in Italien. Über Umwege waren Gelder aus Libyen nach Italien geflossen und er tauchte plötzlich in Kadern von Serie A-Clubs auf. Wir wollen nicht zu weit in seine Geschichte dort abtauchen, also in Kurzform. Er wurde bei Tests auf das anabole Steroid Nandrolon getestet und musste eine Strafe absitzen. Danach sammelte er noch 25 Minuten Einsatzzeit, ehe er 2007 seine Karriere beendete. Zurück zu Al-Ahli Benghazi und dem Diktator Gaddafi. Er gab dem Club ein mit Müll übersätes Grundstück, versprach noch weitere Mittel, um dort ein neues Trainingszentrum zu erbauen, doch das kam nie, sodass nur ein Platz umgeben von einem Zaun entstehen konnte. Sponsoren fand der Club auch keine. Niemand wollte sich gegen das Regime stellen. Auch die Fans wurden weiterhin bestraft. Wichtige Spiele musste Al-Ahli ohne Zuschauer austragen. Es sollten keine neuen Tumulte entstehen. Natürlich ging der Titel in den nächsten Jahren nie nach Benghazi, sondern an den neuen Club von Saadi, Al-Ittihad. Die dominierten die Liga, waren in der Gunst der Diktatorenfamilie und dementsprechend eben auch am erfolgreichsten. Al-Ahli Tripolis war mittlerweile auch nicht mehr so interessant für Saadi, also gab es 2010 folgerichtig den Abstieg, nachdem das Team zweimal nicht antreten konnte. Ihr denkt, die Geschichte endet hier? Nein, natürlich nicht. Denn es folgte das Jahr 2011. Und diesmal gab es keine Fußballrevolution, sondern eine echte Revolution. Die Hochburg der Rebellen? Was für eine Frage. Natürlich Benghazi. Fans und Spieler von Al-Ahli Benghazi gehörten zu den ersten Demonstranten, die gegen das Regime auf die Straße gingen. Sie waren auch dabei, als Katiba, der wichtigste Militärstützpunkt der Stadt, erstürmt wurde. Und was trugen die Kämpfer der Regimegegner an der Front? Trikots von Al-Ahli Benghazi. Ein Mittelfeldspieler der Mannschaft wurde während der Kämpfe getötet. Wie wollte Gaddafi von Tripolis aus die Proteste stoppen? Er hatte die zündende Idee und schickte seinen Sohn Saadi nach Benghazi am 17. Februar, dem Tag, der heute als Beginn der libyschen Revolution gilt. Saadi soll es Berichten nach auch gewesen sein, der den Soldaten den Befehl gab, das Feuer auf die Demonstranten zu eröffnen. Für ihn war es nur die Fortsetzung des Feldzugs gegen die Leute aus Benghazi, der schon viele Jahre zuvor im Fußball begonnen hatte. Sein letzter Versuch, die Revolution zu stoppen? Er wandte sich über das Fernsehen an die Leute, mit der Botschaft, dass er Al-Ahli Benghazi unterstützen werde und die Fehler der Vergangenheit korrigiert werden. Er wollte das Team zur besten Mannschaft Libyens machen und garantierte die volle Rückendeckung der Gaddafi-Familie. Ein letztes Mal sollte der Fußball zum Werkzeug werden. Alleine ihm hörte keiner mehr zu. Der damalige Kapitän von Al-Ahli Benghazi, Mu'taz Ben Amer, sagte später, dass keiner seinen Worten glaubte. Alle erinnerten sich daran, was er dem Club Jahre zuvor angetan hatte. Amer war es auch, der direkt von den Gaddafis kontaktiert wurde. In den ersten Tagen der Revolution riefen sie ihn an und gaben ihm den Befehl, ins Fernsehstudio zu kommen. Er sollte die Proteste öffentlich verurteilen, unter der Drohung, dass ihm bei einer Weigerung Schlimmes widerfahren werde. Doch der Kapitän legte einfach auf und nahm den Hörer auch nicht mehr ab, als er mit weiteren Anrufen terrorisiert wurde. Es war sein Widerstand gegen ein Regime, das seinen Club jahrelang hatte zerstören wollen. Und Amer war nicht der Einzige aus dem Fußballbusiness, der die Gaddafis unterstützen sollte. Auch der Präsident von Al-Ahli Tripolis, dem mittlerweile fallengelassenen Ex-Club von Saadi, sollte sich gegen die Protestanten aussprechen. Er weigerte sich aber und floh aus dem Land. Wenig später schlossen sich auch einige Nationalspieler dem Widerstand an. Gaddafi hatte die Fußballwelt in Libyen verloren. Die ausländischen Spieler flohen aus dem Land, genauso der neue Präsident des Fußballverbandes. Im August 2011 kam es dann zum finalen Battle of Tripoli, in dem die Revolutionsgarden die Stadt eroberten. Gaddafi konnte zunächst flüchten, wurde dann gefangen genommen und hingerichtet. Und Saadi? Der war lange noch die Stimme der regimetreuen Partei und sprach mit amerikanischen Fernsehsendern. Im September 2011 gelang ihm die Flucht in den Niger, wo er sich dann auch für einige Monate aufhielt. Im März 2014 wurde er dann an Libyen ausgeliefert und landete in einem Gefängnis in Tripolis. 2015 musste er sich dann auch für Straftaten im Fußball vor Gericht rechtfertigen. 2018 wurde er dann im Anklagepunkt des Mordes an einem Fußballspielers freigesprochen. Er blieb aber im Gefängnis. Im September 2021 kam er aus dem Gefängnis frei und lebt seitdem scheinbar in der Türkei. So endet auch seine Geschichte mit dem Fußball. Aber zum Abschluss auch etwas Sportliches. 2013-14 nahm die Liga wieder ihren Betrieb auf. Und Al-Ahli Benghazi war wieder dabei. 2017-18 gab es dann auch den ersten Meistertitel seit über 25 Jahren für die Stadt Benghazi, allerdings für den Stadtrivalen Al-Nassr. Aber glaubt nicht, dass im libyschen Fußball alles nach Plan läuft. Auch in dieser Saison konnten Teams oft nicht antreten wegen Sicherheitsproblemen und Angriffen auf Gastmannschaften. Dennoch bleibt es eine einzigartige Geschichte, wie ein ganzer Club gegen das Regime rebellierte und am Ende sogar auf der siegreichen Seite stand.